Football Live.
Rest warrant. Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Granted, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
The greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard an diesem Donnerstag, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Valentin. Moin, Valentin.
Moin, Kutsche. Wie geht's dir?
Mir geht es gut. Ich hoffe, dir auch. Hast du schöne Ostertage verbracht?
Ja, absolut. Bin voll in der Draft-Prep und ich freue mich jetzt, mit dir ein bisschen Receiver zu reden.
Ja, so sieht's aus. Valentin Rödiger heute bei mir zu Gast, selbst als Wide Receiver aktiv, nämlich für das ELF-Team Cologne Centurions aus der European League of Football und daher mal wieder der ideale Gesprächspartner. Ein Traumgesprächspartner, wie ich ihn mir wünsche, weil, ihr habt es dem Titel entnommen, wir befassen uns heute mit einer kommenden Wide-Receiver-Dynastie. Davon muss man ausgehen. Den Marvin Harrisons. Es gab Marvin Harrison, der ist schon ein bisschen älter. Der war unter Vertrag bei den Indianapolis Colts, der kongeniale Partner von Peyton Manning. Und dessen Sohn, der witzigerweise auch Marvin heißt, nämlich Marvin Harrison Jr., der wird jetzt im kommenden Draft höchstwahrscheinlich sehr schnell in die NFL gespült, gilt als kommender Top-5-Pick. Und wir, Walle und ich, wollen jetzt mal euch so ein bisschen näher diese beiden Männer vorstellen, weil es ist ja schon bemerkenswert, Walle, dass ein Sohn so in die Fußstapfen seines Vaters tritt, oder?
Ja, absolut. Und das liegt so ein bisschen in den Genen. Ne? Ich glaube, wir haben es letztes Jahr gesehen mit Joey Porter, dem Cornerback von den Steelers, der auch so ein bisschen in die Fußstapfen von seinem Vater getreten ist. Und jetzt haben wir die nächste Story. Und das ist, glaube ich, ist immer eine coole Geschichte, da einfach so zu gucken, wie der Sohn performt. Und wir haben in diesem Draft ja einige, ne? Wir haben den Sohn von Jerry Rice, haben wir auch noch, von Frank Gore, glaube ich, auch. Also das ist so ein bisschen der Familiendraft dieses Jahr.
Die Harrisons, eine ganz besondere Vater-Sohn-Connection. Was hat Marvin Harrison geleistet? Was kann Marvin Harrison Jr. leisten? Darüber soll es jetzt in den kommenden Minuten gehen. Aber eine Frage vorweg. Valentin, wie findest du das, dass Eltern ihren Sohn nach dem Vater benennen? Ich weiß, in Amerika ist das üblicher als bei uns, aber ich empfinde es irgendwie als befremdlich. Also Jizzes, dieser Rapper, hat seinen Sohn, seinen neugeborenen Sohn, ja auch gerade Christopher genannt. So heißt Jizzes nämlich ursprünglich. Also wie findest du das? Würdest du deinen Sohn dann auch Valentin Rödiger Junior nennen?
Nee, auf keinen Fall. Ich frage mich auch, wie das zu Hause ist, weil wenn dann jemand irgendwie den Namen ruft und dann beide immer Ja schreien, sie sagen ja nicht immer Junior oder so, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ich finde es nicht so charmant, ehrlich gesagt, aber das hat dann, glaube ich, in Amerika auch viel mit Ehre und Tradition und so zu tun. Also mit einem Junior kann ich noch leben, aber wenn es dann so zum Frank in the Third wird oder so, da finde ich dann wird es teilweise ein bisschen drüber. Also ja, nicht meins, Kutsche. Wie ist denn bei dir?
Ja, ich finde, wie gesagt, ich finde es auch befremdlich. Ich finde es okay, wenn da so eine Generation dazwischen ist. Also wenn man irgendwie seine Kinder dann zumindest mit einem Zweitnamen nach der Oma oder dem Opa nennt, das finde ich irgendwie noch in Ordnung. Aber ja, ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, meinen Sohn nach mir zu benennen. Ehrlich gesagt, das ist so hochtrabend, oder?
Ja, aber Kutsche Kutschowski hätte doch was.
Ja, von bitte, ja? Kutsche von.
Sorry. Ja. Mr. Adel.
Gut, also haben wir das geklärt. Lasst uns gerne mal wissen, wie ihr das handhabt, ob ihr euch vorstellen könnt, euren Sohn, eure Tochter nach euch zu benennen oder ob ihr es sogar vielleicht gemacht habt und was eure Intentionen dahinter waren. Ich würde vorschlagen, Walle, wir haben uns ja so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe mich so ein bisschen mit dem Senior beschäftigt, auch aufgrund meines Alters. Du hast dich ein bisschen mit dem Junior beschäftigt, auch aufgrund deines Alters. Soll ich einfach mal anfangen und Marvin Harrison Senior sozusagen ein bisschen vorstellen?
Ja, mach mal. Erzähl mir mal was. Du hast ihn ja live mitbekommen, live spielen.
Ich habe ihn noch, ich habe mich da schon für die NFL tatsächlich interessiert. Hattest du Marvin Harrison drauf? Also sagt dir der was, dass der früher mal sehr erfolgreich in der NFL unterwegs war?
Ist ja auch ein Hall of Famer und so. Ich habe den Namen definitiv schon mal gehört, auch in Verbindung mit Peyton Manning natürlich. Aber ich würde jetzt auch lügen, wenn ich mehr als 4 Plays von ihm gesehen habe. Irgendwie immer mal bei Peyton Manning zusammen oder so. Dann kam ja auch irgendwann bei Jermaine dazu, aber ich habe ihn jetzt nicht so vor Augen. Deshalb freue ich mich, dass du mich mehr informierst.
Ja, in aller Kürze. Also Marvin Harrison wurde geboren 1972 in Philadelphia, ist also mittlerweile über 50 Jahre alt, war am College in Syracuse, hat sich da überdurchschnittlich gut angestellt, überdurchschnittlich gut talentiert. 1996 ist er dann in der ersten Runde an 19. Stelle von den Indianapolis Colts gedraftet worden. Dort spielte er 13 Jahre lang bis 2008 ausschließlich für die Colts, also hat nie den Verein gewechselt. Ich mag sowas irgendwie immer, wenn man nur bei einer Mannschaft spielt. Ich feiere das irgendwie. Von 1999 bis 2006 war er jedes Jahr im Pro Bowl und, wie schon angekündigt, er war der kongeniale Partner von Peyton Manning. Also man kann auf der einen Seite sagen, Marvin Harrison hatte sehr viel Glück, dass zu seiner NFL-Zeit sein Quarterback Peyton Manning hieß. Andersrum war Peyton Manning aber, denke ich, auch sehr dankbar dafür, dass er eine verlässliche Anspielstation mit Marvin Harrison hatten. Zusammen waren die beiden ja eigentlich das beste Quarterback-Wide-Receiver-Tandem aller Zeiten in der NFL. Sie halten auch, also Peyton Manning hält natürlich für sich eine Menge Colts- und NFL-Rekorde, Marvin Harrison für sich auch eine Menge Colts-Rekorde, aber auch gemeinsam halten sie Rekorde, nämlich die meisten Pässe vom Quarterback zum Wide-Receiver, 953 Mal hat Peyton Manning auf Marvin Harrison geworfen. Dann die meisten Touchdown-Pässe vom Quarterback zum Wide Receiver, nämlich 112. Also es gab 112 Mal das Scoring Manning auf Harrison. Und die meisten Yards durch Passspiel vom Quarterback zum Wide Receiver. Insgesamt haben die Pässe von Peyton Manning auf Marvin Harrison 12.756 Yards generiert. Zusammen haben sie Indianapolis dann auch zum besten Team der 2000er Jahre gemacht, haben zusammen in der Saison 2006 den Super Bowl geholt. Marvin Harrison hat einige Zeit den Rekord für die meisten Receptions in einer Single Season gehalten, nämlich 143. Dieser Rekord wurde dann aber in 2019 von Michael Thomas gebrochen. Den kennen wir von den Saints. Ist aktuell, meine ich, immer noch vertraglos. Der hat 2019 149 Bälle gefangen. 2008 war dann die Zeit von Marvin Harrison bei den Colts vorbei. Er wurde von Reggie Wayne abgelöst. Du hast den Namen schon genannt. Also es zeigt dann auch nochmal, was für überragende Receiver-Ikonen die Colts in der Vergangenheit hatten. Marvin Harrison geht in Rente. Reggie Wayne übernimmt. Auch ein großer Name. Marvin Harrison seit 2016 in der Hall of Fame. Und Reggie Wayne ist seit 2022 der Receiver-Coach der Indianapolis Colts, hat also mittlerweile auch aufgehört mit Football, hat die Coaching-Karriere eingeschlagen. Und der sagt jetzt vor dem Draft, und jetzt kommen wir zu deinem Schützling, Walle, dass ihm Marvin Harrison Jr. noch besser gefällt als Marvin Harrison Senior. Er sagt, der hat noch mehr Talent, er ist größer und schneller. Und da sind wir bei Marvin Harrison Jr. Magst du den mal ein bisschen vorstellen? Geboren 2002, ebenfalls in Philadelphia, ne?
Ja, Marvin Harrison Jr. ist so ein bisschen der Receiver der letzten Jahre im College Football gewesen. Also ich habe mich immer gefragt, wann kommt der endlich in Draft? Aber er durfte halt noch nicht. Also ich glaube, er hätte auch so den LeBron-Weg gehen können und einfach schon früher in der NFL spielen können, weil er da einfach so ready war. Hat in seiner gesamten College-Karriere nur 10 Drops gehabt, hat die letzten 2 Jahre über 1200 Yards gemacht im College und jeweils 14 Touchdowns. Wie gesagt, spielt bei Ohio State und reiht sich da in eine Klasse von First-Round-Receivern ein, die wir jetzt ja auch schon über die Jahre gesehen haben. Ne? Also da gab es den Garrett Wilson, den Chris Olave, den Jason Smith, Njigba, in Emeka Egbuka, der nächstes Jahr dann wahrscheinlich noch ein First-Rounder wird. Also der Receiver-Core bei Ohio State war ja immer gut und mit CJ Stroud dann auch noch als Anspielstation letztes Jahr oder den Bälleverteiler besser gesagt, war das echt eine überragende Offense. Und hat damals im Rose Bowl in 21 zum ersten Mal so richtig gespielt für Ohio State, war halt logischerweise da dann doch in seinem ersten Jahr noch hinter Jungs wie Garrett Wilson, Chris Olave und so, weil die natürlich älter waren und auch in die NFL gekommen sind. Hat aber da direkt 3 Touchdowns gemacht, weil Wilson und Olave nicht gespielt haben. Und hat dann seitdem nicht mehr aufgehört zu produzieren. Und ist somit das kompletteste Receiver-Prospect, was wir, glaube ich, die letzten Jahre gesehen haben. Wenn man sich an so einen Jamar Chase erinnert oder so, da war es ja damit Corona und weil er eine Saison ausgesetzt hat und so, gab es da ein paar Fragezeichen. Aber er ist halt wirklich, es gibt, glaube ich, nicht so die eine Schwäche, die er hat. Also ich glaube, da sind sich viele einig, dass es einfach ein generational Talent ist auf Receiver. Und sagen ja auch viele, dass es der beste Spieler in diesem Draft ist, wenn man jetzt mal Positionsvalue ausklammert. Und da können wir uns, glaube ich, auf einen richtig paraten Spieler freuen.
Lass uns noch einmal auf die familiäre Komponente schauen. Marvin Harrison, also sein Papa, wie gesagt, in Philadelphia geboren und Marvin Harrison Jr. auch in Philadelphia geboren. Das heißt, die Familie, obwohl der Papa bei den Colts gespielt hat, hat Pennsylvania nie verlassen. Die Frau, die Mutter von Marvin Harrison beziehungsweise Marvin Harrison Jr. heißt Latoya Titus, so würde ich sie aussprechen, Latoya Titus geschrieben. Latoya Titus.
Okay.
Ja, Latoya. Nicht Latoya Jackson, die kennt man vielleicht auch noch, sondern Latoya Titus. Die haben 4 gemeinsame Kinder, Marvin und 3 Töchter. Und als Marvin Harrison in Rente gegangen ist, da war sein Sohn Marvin Jr. Gerade mal 6. Und er ist halt in Philadelphia aufgewachsen, also hat jetzt nicht jeden Tag mitbekommen, was sein Vater für ein großer Star war, wird es aber natürlich mitbekommen haben und die werden auch zusammen irgendwie Bälle geworfen haben im Garten oder so, aber glaubst du daran, dass Talent vererbbar ist?
Ja, also zumindest wenn wir vom genetischen Talent reden, ne? Also das ist ja glaube ich keine also das kann man, glaube ich, schon so sagen, dass du da eine spezifische Veranlagung einfach hast. Ne? Wenn der Vater ein Top-Athlet war, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der Sohn das dann auch wird. Es ist, glaube ich, dann einfacher, als wenn du aus einer Nicht-Athleten-Familie kommst. Also da einfach mal die Grundvoraussetzung zu setzen für dieses physische Specimen, was er ja dann auch ist auf der Receiver-Position. Also er ist ja ein sehr großer, sehr schwerer Receiver und dafür bewegt er sich sehr, sehr schnell. Also das ist ja das, was ihn ausmacht. Also das ist ja dann schon irgendwie God-given Talents, wie man so schön sagt. Und das kommt sicherlich von seinem Vater. Aber dann halt auch einfach dieses ganze Mindset, wie du aufwächst. Ne? Also wenn du jemanden hast, der weiß, wie es geht, der mit Peyton Manning seine Karriere verbracht hat, der weiß, was man tun muss, um erfolgreich zu sein, der kennt die NFL, der weiß, wie man sich in der Offseason vorbereitet, der weiß, wie man schneller wird, wie man stärker wird, wie man ein besserer Receiver wird, wie man besser Cuts macht und was auch immer. Der hat das ja alles selber erlebt und kann das Ganze an seinen Sohn weitergeben. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir im Profisport generell sehen, dass der Vater zum Coach wird von seinem Schützling und der dann noch besser wird, weil es einfach, du hast jemanden, den du fragen kannst und du eliminierst einfach diese Schritte des Lernens, die er wahrscheinlich für sich selber lernen musste und kann die einfach so seinem Sohn weitergeben und sagen, ey, wenn du das machst, habe ich probiert, funktioniert nicht, mach's lieber so, das habe ich dann gelernt und Peyton hat mir noch den Segen gegeben. Dann hast du, glaube ich, einfach als Sohn auch ein gutes Gefühl und wirst dann einfach sehr, sehr viel schneller besser, als der Vater es vielleicht konnte und dementsprechend vielleicht auch ein besserer Receiver am Ende seiner NFL-Karriere.
Soweit ich das beurteilen kann, ich habe irgendwie eine Menge Texte gelesen über die Harrisons, wirkt Marvin Harrison Senior, nenne ich ihn jetzt mal, nicht so als der Übervater. Das hast du ja auch manchmal, dass die Eltern dann irgendwie so überambitioniert sind. Natürlich hat er sich immer mal wieder irgendwie zu den Leistungen seines Sohnes geäußert, auch als dessen Stern dann an der Ohio State University aufgegangen ist. Aber das war immer ja, so back to earth, würde ich sagen. Also, ne, ich habe zu dem Jungen immer gesagt, du musst viel arbeiten, wenn du deine Ziele erreichen willst. Und also er scheint die nicht so gedrillt zu haben. Man hört ja manchmal von dem Vater von den St. Brown-Brüdern, der ja 2-mal Mr. Universe war, dass der durch seine Art auch potenzielle NFL-Teams abgeschreckt hat, weil er irgendwie zu präsent war. So scheint es jetzt aber bei Marvin und Marvin Harrison nicht zu sein. Also er scheint sich da, soweit ich das, wie gesagt, beurteilen kann, zurückzuhalten und setzt sich da jetzt nicht über seinem Sohn irgendwie auf den Thron und sagt, hey, ich bin der große NFL-Star gewesen, ich weiß, wie hier alles zu laufen hat.
Ja, aber das finde ich eigentlich immer sehr, sehr charmant, wenn Väter so agieren. Also, keine Ahnung, gibt es ja auch so Roger Federer-Beispiele, wo dann die Kinder irgendwie schon gelobt wurden, weil Zwillinge sind, das wären die neuen Williams-Schwestern, was auch immer, wo er dann auch gesagt hat, ey, die sollen einfach das machen, worauf sie Lust haben. Und wenn sie Tennis spielen wollen, dann spielen sie Tennis, dann helfe ich denen, aber wenn nicht, dann ist das auch okay. Und das ist dann, glaube ich, auch die für mich persönlich die richtige Art, ein Kind großzuziehen. Ne? Wenn er die Ressourcen nutzen will, die ich habe, dann gerne, ich helfe ihm dabei, ich zeige ihm, wie es geht, aber ich werde ihn nicht dazu zwingen und er soll seinen eigenen Weg gehen. Und er ist sich sicherlich ja auch bewusst, dass er relativ große Fußstapfen hinterlässt, ne? Also wenn wir jetzt, glaube ich, Marvin Harrison Jr. am Ende der Karriere sehen und er ist ein Hall of Famer, hat einen Super Bowl gewonnen, ist das, glaube ich, alles, was du erwarten kannst, wenn du ihn jetzt als Nummer 1 Spieler in diesem Draft dann nimmst, ne? Also das wäre ja quasi zielerfüllt, wenn du ihn als Top 5 Pick nimmst und der wird Marvin Harrison, du gewinnst mit ihm Super Bowl, dann ist es, glaube ich, ja so das Maximum, was du eigentlich erreichen kannst oder was du dir als Team, glaube ich, erhoffst, wenn du diesen Spieler pickst, und alles, was dazu kommt, ist dann ja extra. Und wenn er diese Fußstapfen alleine erfüllt, ist das ja ein voller Erfolg für alle Beteiligten. Also ich glaube, er ist sich dieser Verantwortung schon bewusst als Vater und hofft dann einfach, glaube ich, dass sein Sohn den Weg geht, den er für sich selber richtig hält und vielleicht seine eigene Legacy so ein bisschen schreibt. Und finde ich den charmanteren Weg, ehrlich gesagt, anstatt da jetzt hier den Driller zu spielen, den Coach zu Hause, der dich um 4 Uhr aus dem Bett wirft und dann, keine Ahnung, finde ich irgendwie. Ich finde die Storys, es führen ja beide Wege zum Erfolg, ne? Wir sehen ja von beiden Arten der Erziehung Beispiele, die funktioniert haben. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, so falls für mich, wäre, glaube ich, der Weg der bessere.
Ja, ich würde das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, weil genau das ist auch mein Eindruck, als ich mich ein bisschen eingelesen habe, dass Marvin Harrison jetzt halt nicht seinen Jungen gezwungen hat, ey, ich war ein talentierter oder ein überdurchschnittlich guter Receiver, du musst jetzt auch Football spielen, du musst jetzt auch Wide Receiver werden, sondern dass das quasi mehr oder weniger intrinsisch dann auch aus dem Jungen rauskam und er auch einfach Bock hatte, Football zu spielen, Bälle zu fangen. Und dann irgendwie mehr oder weniger durch Zufall, in Anführungszeichen, er dann auch selbst die Football-Laufbahn als Receiver eingeschlagen hat. So ist der Eindruck, dass da jetzt nicht irgendwie so ein Plan hinterstand, hey, ich habe Kinder und die müssen jetzt auch berühmt werden und die müssen jetzt in meine Fußstapfen und so treten. Also so wirkt das auf jeden Fall sehr gesettelt. Wobei natürlich im Rahmen des NFL-Drafts Ende April in Detroit auch Marvin Harrison vor Ort sein wird und wahrscheinlich auch überdurchschnittlich oft eingeblendet werden wird, oder?
Ja, absolut. Also das ist ja eine Storyline, die die NFL gerne aufgreift, ne? Also das ist ja das, wofür die NFL lebt, was sie sich nicht entgehen lässt. Und da wird sicherlich das ein oder andere Post-Draft-Interview geben, wo dann auch der Senior befragt wird zu der Situation oder zu dem Team, wo Marvin Harrison Jr. jetzt ist. Also das ist, glaube ich, da können wir uns drauf einstellen, das wird definitiv passieren. Wie war denn du bist ja Jacksonville-Fan, oder? Du hast es ja miterlebt live. Wie oft hat er dir dein Herz gebrochen, der Mann?
Möchte ich jetzt nicht drüber sprechen.
Okay, gut.
Ja, möchte ich jetzt.
Gute Frage, Valentin. Ja. Machen wir
Man
weiter.
Muss aber auch dazu sagen, also wie eben schon erzählt, hat Marvin Harrison ja von 1996 bis 2008 in der NFL gespielt und so richtig stark für die Jaguars interessiere ich mich eigentlich auch erst seit 4 Jahren. Ich war ja immer großer Fan der NFL im Allgemeinen und bin dann in diesen Jaguars-Hype-Train irgendwie mehr oder weniger reingerutscht. Also von daher konnte er das ruhig machen, aber damals den Super Bowl, den die Colts gewonnen haben gegen die Bears, den habe ich mir tatsächlich live angeguckt. Also schon damals bin ich nachts aufgestanden und habe mir das angeschaut. Da habe ich Marvin Harrison auch gesehen. Was ich auch interessant fand, andere Zeit, so lang ist es noch nicht her, aber wie gesagt, 1996 wurde der Papa gedraftet, da gab es sowas wie ein Pro Day oder so noch gar nicht. Marvin Harrison zum Beispiel hat sich ja auch dagegen entschieden, bei der Combine sich vorzustellen, weil er hätte eigentlich nur verlieren können, Walle, oder? Also er galt halt, wie du ja auch gesagt hast, oder gilt als das größte Receiver-Talent mindestens dieses Jahrgangs. Und wenn er dann irgendwie doch mal bei der Combine, wo 3 Milliarden Kameras auf ihn gerichtet sind, einen Ball durchflutschen lässt, kann sein Marktwert ja nur sinken, ne? Also es war ein smarter Move, sich da jetzt nicht nochmal zu zeigen und irgendwie von Kopf bis Fuß durchmessen und durchzuskalieren lassen, oder?
Ja, absolut. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie jedes Jahr aufs Neue derselbe Medienhype um den Draft rum existiert. Das ist irgendwie Super Bowl. Wir sind uns alle einig, irgendwie Marvin Harrison ist der beste Receiver. Der hat irgendwie keine Schwächen. Und dann kommt eine Entscheidung von ihm, dass er nicht beim Combine laufen will. Dann läuft er nicht beim Pro Day und plötzlich hinterfragen alle, was er für ein Spieler eigentlich war auf dem Platz. Und der rutscht das Draftboard runter und was auch immer, wo ich mir denke, ey, also so, wenn er, und da kam ja sogar der Report raus, dass er mit NFL-Teams gesprochen hat beim Combine, hat gefragt, ob sie noch irgendwas sehen müssen. Und die haben Nein gesagt. So, warum soll er sich jetzt da noch einen abrackern? Und das wissen vielleicht viele nicht, aber eine 40 zu laufen und sich darauf vorzubereiten, das ist ein komplett spezifischer Skill, der nichts mit Receiver-Spielen zu tun hat. Also Marvin Harrison wählt dann einfach den Weg, der ist der richtige. Wie du schon sagst, er hat nichts zu verlieren. Der ist wahrscheinlich der Nummer 1 Receiver, der vom Board geht. Ich mache jetzt in der Offseason einfach mein Zeug. Ich werde ein besserer Receiver, ich werde noch besser, anstatt jetzt hier 40 Yards möglichst schnell zu laufen, womit ich sowieso nichts gewinnen kann. Also das Einzige, was er ja machen würde, ist, gut, wenn er jetzt eine 4-1 laufen würde, vielleicht würde er noch höher spielen oder was auch immer, aber es geht ja fast gar nicht. Also die Quarterbacks werden gehen vorne und er wird wahrscheinlich der erste Receiver sein, der geht, vielleicht Malik Nabers, der sich sicherlich geholfen hat in dem Draft-Prozess jetzt, weil Marvin Harrison halt einfach nicht stattgefunden hat und er halt ja gelaufen ist und beim Pro Day war und was auch immer. Aber er, wie du schon sagst, er kann sich ja nur schaden, hat dann den Weg gewählt, den er wählt und das muss man dann auch respektieren und einfach meiner Meinung nach neutral bewerten, also ihn jetzt hier anzukreiden, dass er nicht teilgenommen hat an Sachen, die er einfach nicht machen muss, weil er so gut ist, ist, glaube ich, dann einfach ein bisschen drüber und wieder so eine Medien-Draft-Hype-Zeit, die einfach immer witzig ist, finde ich. Also lass den Mann Receiver trainieren, lass ihn besser werden und nicht seine 40 laufen und gut ist.
Ich würde deine Kompetenz gerne nochmal ausnutzen wollen. Also wie gesagt, du bist selbst als Receiver aktiv in der ELF, bist auch so ein Receiver- und Tape-Nerd, also guckst dir ja dann auch wirklich viel an, um vielleicht auch für dich selbst irgendwie noch was mitzunehmen. Dein Lieblingsreceiver, du warst ja schon ein paar Mal bei mir zu Gast, hast du ja auch schon mal gesagt, ist Antonio Brown, also nur sportlich. Wir haben zusammen einen Tyreek Hill-Podcast gemacht. Für Menschen, die jetzt nicht so tief im College-Football drinstecken, vielleicht nicht so viel Tape von Marvin Harrison Jr. gesehen haben, was macht den Jungen denn so goldig? Warum ist er so ein generational Talent?
Ich habe es eben schon angesprochen, es gab halt selten so einen kompletteren Spieler. Ne? Also wenn wir uns an letzten Jahr zum Beispiel zurückerinnern am Draft, die Receiver, die waren alle sehr, sehr klein, die waren eher shifty, die waren nicht so die Outside-Receiver. Und er hat halt dieses Build in the Lab Ding, ne? Also er ist 6'3, 209, das ist, glaube ich, knapp nur 1,90, 95 Kilo oder so. Also ist ein Receiver, wie du dir bauen würdest, auf Outside, hat unglaublich gute Releases, also den kannst du nicht pressen. Der ist physical, wenn er sein muss. Und dann läuft er auf dieser Größe, die er hat, noch unglaublich gute Routen, ist schnell. Also diese Kombination aus Speed, Größe, Kraft und Intelligenz, die er hat, die gibt's halt einfach nicht so oft. Und nicht nur hat er das, sondern er zeigt es auch regelmäßig auf dem Platz. Er ist ein sehr, sehr guter Over-the-Shoulder-Catcher. Also den Ball über die Schulter zu fangen, gerade auf Go-Routes und so, ist halt ein unheimlich angenehmes Target für jeden Quarterback, weil er hat einen riesen Catch-Radius, nennt man das. Ne? Also du kannst ihn einfach irgendwie den Ball in die Nähe werfen und er findet irgendwie einen Weg, damit runterzukommen. Ich weiß nicht, wenn sich die Leute, die das anhören, mal irgendwie Highlight-Tapes von ihm angucken, es gibt einen Catch gegen Maryland zum Beispiel, da ist er an der Sideline und fängt den Ball so über die Schulter und das sieht relativ simpel aus, aber das ist wirklich halt, schwerer wird's nicht und besser kann man das nicht machen. Also das ist wirklich Receiver-Play auf höchstem Niveau und es ist halt einfach dieser Receiver, der keine Schwäche hat. Ne? Der macht jetzt nichts, also der läuft jetzt nicht die 4-2, der springt jetzt nicht die 8 Meter hoch, und ist jetzt auch nicht der explosivste in den Cuts oder so, da gibt's andere, aber er ist halt bei allen Sachen, die ein Receiver ausmacht, so im 95% Bereich, weißt du, er ist nirgendwo im 100% Bereich, aber er macht halt alles unglaublich gut und das erinnert mich persönlich so ein bisschen an den Devontae Adams und der spielt auch ähnlich und wir wissen ja, das, was er in der NFL geleistet hat bisher und was er für ein guter Receiver ist, also einfach ein kompletter Receiver, der einfach unglaublich gut produziert und keine Schwäche hat so richtig.
Ist er eher so der Mann für die kurzen, schnellen Pässe oder eher der Mann für die langen Pässe, die dann auch vielleicht in Touchdowns münden?
Ist eine gute Frage. Es gibt ja in der NFL generell so Receiver-Klassifikationen, so außerhalb von Outside und Inside-Receiver. So, dann gibt es diesen Possession-Receiver, der dann einfach frei wird, den Ball fängt und den First Down holt. Ne? Dann gibt es dieses Deep Threat, was einfach schnell ist und tief geht. Und dann gibt es den Route Runner, der so One-on-Ones gewinnt, im Third Down da ist und was auch immer. Ne? Und ich finde, der ist alles so ein bisschen. Also wenn du mich jetzt fragst, was ist sein Spielstil, ist einfach alles. Also es ist halt wirklich, einen Devontae Adams kannst du auch einen Screen werfen und der bringt dir den für 10 Yards raus. Den kannst du aber auch tief schicken, weil der gewinnt die Go-Routes. Und ist jetzt halt nicht der Burner so, der wird jetzt nicht jedem Verteidiger weglaufen, aber auch er ist schnell. Es gibt zahlreiche Plays im College, wo er einfach den Burner zieht und einfach 20 Yards den Kopf runternimmt und dann ist er hinter der Defense und ist wide open. Ne? Also der Mann hat auch Speed, also du kannst ihn theoretisch einsetzen, wie du willst. Das Einzige, wo man vielleicht sagen kann, ist er jetzt nicht so ganz krass drin, ist vielleicht Yards after Catch, ne? Also den Ball zu fangen und dann noch möglichst viele Yards rauszuholen. Aber auch da ist er gut drin. Also es ist nicht so, als wäre er schlechter drin. Es ist einfach nicht so, sag ich mal, so Tyreek Hill-mäßig, wie er dann einfach Leute aussteigen lässt oder DJ Moore-mäßig, wo er dann einfach über Leute drüber läuft oder Debo Samuel, wo er einfach 1000 Tackle bricht. Ne? Also das ist er nicht, aber es ist absolut immer noch eine Stärke von ihm. Und das ist halt so, ist schwierig zu sagen, was er genau am besten kann, weil wie gesagt, er kann alles ganz gut.
Er ist 1,90, 91 Kilo schwer. Ist das ein Gardemaß für einen Receiver in der modernen NFL?
Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, du kannst auch so DK Metcalf oder damals Kevin Johnson-Style sein, ne? Aber dann hast du halt auch wieder einen Drop-Off, was Smoothness angeht in den Routen, so wie du aus deinen Cuts rauskommst und so. Also ich glaube, so wenn ich mir einen Receiver bauen würde oder wenn ich mir was aussuchen könnte, wie ich gerne gerne aussehen würde, wäre es, glaube ich, 1,90, 92 Kilo. Das wäre schon sehr, sehr gut.
Was sind deine Werte?
Ja, ne, Kutsche? Übers Gewicht redet man nicht, oder?
Ach so.
Nein, Spaß.
Bist du noch nicht in Shape, ja? Nein, fang doch bald wieder an. Ende Mai ist doch soweit.
Ich habe leider nur die 1,80 und 85 Kilo. Also da fehlen mir knapp 10 Zentimeter in Größe und dann knapp 10 auch in Kilogramm.
Ja. Sein Papa übrigens, also Marvin Harrison, 1,83 groß, deswegen Reggie Wayne, ich habe es ja schon gesagt, hat er gesagt, er hält Marvin Harrison Jr. für noch besser, weil er halt noch größer und auch noch athletischer ist. Was ich auch wirklich bemerkenswert finde, also um euch einfach mal zwei Bestmarken zu nennen, die Marvin Harrison an der Ohio State University gelungen sind. Er ist der erste Wide Receiver in der Geschichte dieser Uni, der zwei Saisons mit über 1000 Yards Raumgewinn im Passspiel abgeschlossen hat und er hat 15 Spiele mit mindestens 100 Yards gemacht. Auch das ist ein neuer Rekord und du hast es angesprochen, Walle, also Ohio State in jüngster Vergangenheit hat Chris Olave produziert, mittlerweile ja wahrscheinlich der beste Receiver der Saints, Garrett Wilson, mittlerweile der beste Receiver der Jets und Jackson Smith in Jigba, war okay in seiner ersten Saison, hat aber sicherlich auch noch Luft nach oben. Also da sind schon wirklich sehr gute NFL-Receiver bei rausgekommen und Marvin Harrison toppt das höchstwahrscheinlich nochmal, was diese drei genannten gemacht haben. Das ist schon krass. Also das unterstreicht dann auch nochmal sein Generational Talent, wie du es genannt hast, ne?
Ja, absolut. Ich finde das ist immer, finde ich, eine nette Übung, die man machen kann, wenn man so zurückguckt und guckt, welche Receiver zusammen im College gespielt haben. So, wenn wir zum Beispiel mal zu LSU gehen und zu Ja'Marr Chase und Justin Jefferson, ne? Als Ja'Marr Chase in Draft gekommen ist, haben alle gesagt, ey, ich glaube, Justin Jefferson ist wahrscheinlich der bessere Receiver von den zwei. Dann kommt Ja'Marr Chase in den Draft und spielt eine überragende erste Rookie-Saison und dann kommt Justin Jefferson in den Draft und fällt und ich frage mich, hä, warum? So, wir haben doch gesehen live, dass er eigentlich der bessere Receiver ist oder zumindest vergleichbar. Es ist nicht mal drei Monate her, dass Ja'Marr Chase die NFL abgerissen hat, was Produktion angeht. Und ja, dann ist er gefallen und zack, sind wir hier. Und ich denke, wir sitzen immer noch hier und können sagen, okay, Ja'Marr Chase ist sehr, sehr gut. Justin Jefferson ist vielleicht noch einen Tick besser, kann man sich jetzt drüber streiten, aber das ist bei ihm halt auch so. Ne? Also wenn man sich das anguckt mit den Jungs, die er zusammengespielt hat, ich meine, mit Garrett Wilson und Chris Olave hat er jetzt nicht so viel zusammengespielt, weil sie dann ja übernommen haben und er dann eher so hinten reingerutscht ist, aber mit den anderen Jungs hat er sich ja ganz klar abgesetzt und da finde ich immer, wenn es im College schon so eindeutig ist, warum sollte es in der NFL anders sein?
Wo landet er denn? Was meinst du? Also wer ist Stand jetzt Anfang April, wie gesagt, der Draft ist erst Ende April, deine Top-Adresse? Wo würdest du dir Marvin Harrison wünschen, bei welchem Team?
Ich glaube, ich würde ihn sehr, sehr gerne bei den Cardinals sehen. Auf 4, weil, also ich glaube auch, dass die ersten drei Quarterbacks gehen, wobei ich aus Patriots-Sicht auf jeden Fall Marvin Harrison nehmen würde, wenn ich die Wahl hätte, aber ich glaube, das passiert nicht. Wenn ich mir was aussuchen könnte, würde ich ihn, glaube ich, einfach zu Justin Herbert bei den Chargers packen auf der 5, was ja jetzt gerade auch so ein bisschen das Szenario ist, was oft passiert, dass die ersten vier Quarterbacks sind, dass die Cardinals raustraden, McCarthy vielleicht auf 4 geht und dann ist Marvin Harrison da auf 5 und dann hat der Kollege Harbaugh auch den größten Smokescreen ever gemacht und seinen Quarterback von Michigan gelobt, damit Marvin Harrison ihm in die Füße fällt. Aber das wäre, glaube ich, Justin Herbert mit Marvin Harrison zusammen, das wäre, glaube ich, eine coole Kombination, die uns sehr, sehr lange Spaß machen würde.
Ja, und die Chargers haben mehr als Bedarf auf dieser Position.
Ja,
ne?
Absolut.
Also das wäre wirklich smart, also wie du es gesagt hast, ne? Erst so McCarthy loben, damit die Konkurrenz die vor der 5 den Chargers den wegschnappt und dann haben sie auch den Receiver, den sie dringend noch brauchen. Das wäre natürlich was. Justin Herbert und Marvin Harrison wäre natürlich ein Traumszenario. Am allergeilsten, weil wäre aber natürlich, wenn Marvin Harrison Jr. in die Fußstapfen seines Vaters tritt und auch so wie Marvin Harrison zu den Colts geht. Die sind allerdings erst an Position 15 dran, werden höchstwahrscheinlich jetzt auch nicht Haus und Hof irgendwie vertraden für ihn. Also, dass der zu den Colts geht an 15 ist eigentlich ausgeschlossen, weil bis dahin wird er weg sein, oder?
Ja, absolut. Also selbst wenn die Colts probieren würden, hoch zu traden, gibt es dann, glaube ich, ein Team, was einfach, also ich glaube, das ist nicht unmöglich. So, du hast einen Blue-Chip-Spieler da auf Receiver-Position, einer sehr wichtigen Position im Football. Wenn du ihn hier haben kannst, dann holst du ihn den und tradest wahrscheinlich nicht raus. Also das, da würde ich sehr, sehr viel Geld drauf setzen, dass das nicht passiert, Kutsche.
Okay, gut. Lassen wir uns Leider. Mal überraschen. Wenn ich dich schon hier habe, lass uns doch nochmal, wenn ich darf, über die anderen guten Receiver in dieser Draft-Klasse sprechen. Malik Nabers hast du angesprochen. Auch hier nochmal für Menschen, die jetzt vielleicht nicht ganz so tief drinstecken. Welche zwei, drei anderen Namen auf der Receiver-Position sollte man deiner Meinung nach auf jeden Fall mindestens schon mal gehört haben? Und warum? Weil die Receiver-Klasse in diesem Jahr gilt ja wirklich als überdurchschnittlich talentiert.
Ja, absolut. Also das sind Wahnsinns-Receiver in diesem Draft. Also es macht mir unglaublich Spaß zu gucken, weil wirklich jeder Einzelne gut ist. Und das macht es ist dann irgendwo auch sehr, sehr schwer, die zu ranken. Aber wir haben Marvin Harrison als wahrscheinliche Nummer 1. Dann haben wir Malik Nabers, der auch von vielen Experten als Nummer 1 gesehen wird, einfach noch vor Marvin Harrison, weil er einfach noch ein Tick explosiver ist, in seinen Cuts einfach noch ein bisschen schneller rauskommt, was auch immer, als Marvin Harrison so diese Big-Play-Ability hat, einfach unglaublich explosiv ist. Also das ist ein Name, der vielleicht sogar der erste Receiver sein könnte, der vom Board geht. Und dann haben wir noch den dritten in diesen Top 3, die ja immer so schön betitelt werden in diesem Draft, mit Rome Odunze von Washington. Also das sind so die drei Top-Receiver, die alle in so einem Tier sind, würde ich sagen. Weil das sind Nummer 1-Receiver, die werden wahrscheinlich für sich selber in jedem einzelnen anderen NFL-Draft, wenn die den Nummer 1-Receiver, haben halt Pech, dass sie alle zusammen im gleichen Draft kommen und die sich jetzt irgendwie um den Status des Nummer 1-Receivers irgendwie betteln. Aber die drei sind auf jeden Fall überragende Prospects, überragende Receiver und ich würde mich sehr wundern, wenn die nicht direkt einen Impact haben in der NFL. Also die drei auf jeden Fall. Und dann gibt's noch, ich könnte jetzt hier noch 5, 6 weitere Namen nennen. Ich bin selber ein Fan von Adonai Mitchell von Texas, finde ich sehr, sehr cool. Ich bin ein riesen Ladd McConkey-Fan von Georgia, ne? Den haben wir jetzt auch gesehen mit Brock Bowers, auch dann oft im Finale, weil er einfach bei Georgia spielt. Das sind so 5 Receiver, die bei mir sehr, sehr, sehr hoch auf der Liste stehen, die ich sehr, sehr cool finde.
Ja, es das heißt ja, dass wahrscheinlich sogar bis zu 5 in der ersten Runde gehen, ne?
Ich würde mich sogar nicht wundern, wenn es mehr sind. Also ich habe schon ein paar Mal hier mit dem Mock-Draft-Simulator rumgespielt. Also ich weiß nicht, ob ich biased bin, wahrscheinlich bin ich's, aber ich komme immer so auf 7, 8. Aber in der ersten Runde bin mal gespannt, was dann am Ende passiert.
Du bist eher Cowboys-Fan. In deinen Mock-Draft-Simulations, wen schusterst du deinen Cowboys zu?
Boah, das ist immer schwierig. Wir haben ja, die Offseason war jetzt nicht so toll bei den Cowboys, kann man glaube ich so sagen.
Die Offseason der Cowboys ist nie toll. Die Playoff-Performance der Cowboys ist auch nie toll.
Ja, das stimmt. Das stimmt leider. Also ich bin immer der Fan, einfach den Best Player available zu picken. So, das haben sie damals mit einem Micah Parsons gemacht, obwohl sie ihn nicht unbedingt gebraucht haben. Das haben sie mit einem CeeDee Lamb gemacht, obwohl sie ihn nicht unbedingt gebraucht haben. Also einfach gucken, welches Prospect auf die, ich glaube auf die 24 sind sie, welcher da hinfällt und dann einfach nehmen, egal ob du ihn jetzt brauchst oder nicht. Die Cowboys haben sicherlich einen Offensive Line Need, aber so wenn dann einer der Top Corner da hinfällt, auch wenn wir jetzt keinen Corner brauchen, vielleicht kannst du einen auf Nickel packen. Ich wäre auch überhaupt nicht dagegen, wenn wir noch einen Receiver draften. Also Cooks kommt ja auch in die Jahre, CeeDee Lamb wird jetzt bald bezahlt, also eine billige Option zu haben, der noch diesen Nummer 3 Spot ausfüllt, nachdem wir Gallup auch entlassen haben. Also ich bin für Receiver oder irgendwas auf der Defense und bitte nicht den Running Back in der ersten Runde, das wäre mir sehr, sehr wichtig, weil den kriegen wir auch später noch.
Schreib schnell noch eine Mail an Jerry Jones, ja, damit er das auch mitbekommen hat. Sag mal, also wir haben ja auf der Quarterback-Position quasi so die Manning-Dynastie. Archie Manning, der Vater, war sehr erfolgreich, also jetzt nicht gemessen an Titeln, aber war lange Starting-Quarterback bei den Saints. Was aus Eli und Peyton, seinen Söhnen, geworden ist, wissen wir alle. Jetzt sind wir bei den Receivern. Marvin Harrison, wie gesagt, ein überragender Spieler auf seiner Position. Jetzt wird sein Sohn dazukommen, also vielleicht haben wir jetzt tatsächlich eine Wide-Receiver-Dynastie. Jerry Rice, den hast du auch angesprochen, der beste Receiver, der je in der NFL gespielt hat. Dessen Sohn ist jetzt auch dabei. Was kann der denn so? Also muss man den auf dem Schirm haben oder ist das jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit Marvin Harrison Jr.?
Also vom Prospekt her und vom Level her ist das nicht zu vergleichen. Also das ist nicht nur, okay, der heißt Harrison mit Nachnamen, der Vater war Hall of Famer und deswegen ist jetzt der Sohn auch Hall of Famer. Ich glaube, soweit ist die NFL dann auch und die Draft-Experten, dass sie das nicht als alleiniges Merkmal nehmen. Da gibt's dann bei Brandon Rice schon ein paar mehr Fragezeichen als bei Marvin Harrison Jr. jetzt. Ist ein interessantes Prospekt, auch aus denselben Gründen, wie wir eben worüber wir eben geredet haben, weil er einfach diesen Lifestyle, diese Excellence einfach miterlebt hat zu Hause und da sicherlich auch Vorteile draus ziehen kann und mal gucken, was aus ihm noch wird, aber ist jetzt nicht so, als wäre Brandon Rice da der neue Jerry Rice und wir würden alle ihn auf die Nummer 1 picken. Das passiert nicht, ist glaube ich ein Day 2 oder sogar ein Day 3 Guy im Draft, aber hier zu sitzen und zu sagen, der wird nichts, ist halt auch falsch, weil im Draft kann alles passieren. Das ist ja im Prinzip dann doch alles nur eine Lotterie, wo irgendwelche Leute probieren, irgendwie ihre Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, einen guten Spieler zu picken. Also würde mich auch nicht wundern, wenn er dann doch relativ erfolgreich wird in der NFL.
Ja, genau, das wäre halt auch wieder so NFL-like. Ne? Jetzt reden alle irgendwie über die Harrisons und am Ende reden dann wahrscheinlich alle über die Rices, wenn man das so sagen kann, weil Jerry Rice ja nochmal ein Regal, was die Leistung angeht, über Marvin Harrison war. Das wäre auch was. Also es ist schon auffällig, also ich mache den NFL-Boulevard jetzt auch schon ein paar Jahre und stelle auch immer wieder gemeinsam mit anderen spezielle Spieler vor. Also ich würde jetzt fast behaupten, 70% ungefähr aller NFL-Stars haben einen familiären Background, wo Sport eine große Rolle gespielt hat. Also das, so wie du es auch gesagt hast, dass Gene irgendwie weitergegeben werden und Talent dann irgendwie auch in die Wiege gelegt wird, das scheint auf jeden Fall so zu sein.
Ja, absolut. Also wie gesagt, nochmal, das ist halt, ist ja nicht nur das Talent, sondern auch die, also um Profisportler zu werden und sehr, sehr viel Erfolg zu haben mit dem, was du machst, gehört ja mehr dazu, als das Talent zu haben. Ne? Das sehen wir immer. Und da gibt es auch dieses Zitat hier, Hard work beats talent every day of the week oder so. Ne? Also du kannst Talent haben, aber du musst halt auch wissen, umzusetzen und dann halt auch wissen, wie du es zu trainieren hast. Und das ist halt immer dankbar, wenn du halt einfach jemanden hast in der Familie, der das schon mal gelebt hat, weil du dir das einfach abgucken kannst. Und halt einfach diese Shortcuts, diese was ist das deutsche Wort? Abkürzungen, ne? Abkürzungen, die einfach zeigen kann, wodurch einfach dein Lernprozess verschnellert wird und somit wirst du halt einfach besser und das schneller und hast dann zusätzlich noch die Talente, die du hast. Also das ist einfach eine sehr, sehr angenehme Kombi für jeden Sohn, für jede Tochter, die halt einen sehr, sehr guten Athleten in der Familie hatten und das kann man dann einfach so kopieren. Das ist,
ich freue mich schon auf den NFL-Boulevard in 25 Jahren, wenn wir über deinen Sohn sprechen, weil er
ja.
Und es hieß, ne?
Der hat leider nicht
damals
so der
Vater, ich kenn schon deinen Vater, das war ein sehr talentierter Spieler aus der European League of Football. Jetzt stehst du kurz davor, in der NFL gedraftet zu werden. Was hast du denn von deinem Papa? Auf die Folge freue ich mich jetzt schon.
Ja, ich hoffe, dass er ein bisschen bessere athletische Voraussetzungen hat als ich. Aber,
Valentin Junior ist das ja dann, oder?
Nee, auf keinen Fall. Übrigens, du hast gerade Archie Manning angesprochen, ne? Die haben ja dann deinen Weg gewählt mit eine Generation auslassen, ne? Weil der Jüngste ist ja jetzt bei Texas, der heißt auch Archie.
Ja, genau. Ja. Ne? Auf den bin ich auch sehr gespannt. Also der hat jetzt, glaube ich, das war jetzt sein erstes Jahr am College, ne? Das vergangene. Jetzt so ab Jahr 2 werden wir, glaube ich, in Texas ein bisschen mehr von dem sehen. Also da bin ich auch gespannt. Das wäre auch wieder so klassisch, wenn der auch richtig durchstarten würde. Aber es ist natürlich krass, ne? Also mit dem Namen, da wird nochmal doppelt und dreifach hingeguckt dann.
Ja, können wir nächstes Jahr können wir die gleiche Folge machen. Machen wir nochmal über den Sanders-Sohn.
Ja? Ja. Ja, sehr gut. Genau. Stimmt, ging es auch. Super, Walle.
Kommt alles wieder.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für deine Zeit, für deine Insights, für dich einfach. Ich bedanke mich für dich.
Danke dass dir, du
da warst.
War wie immer wieder sehr schön mit dir.
Und dann sind wir mal gespannt, ob es am Ende die Wide Receiver-Dynastie der Harrisons oder die Wide Receiver-Dynastie der Rice wird. Aber Harrison ist schon weit vorn, um das nochmal abschließend zu betonen, oder?
Ja, also wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, dass der Marvin Harrison Jr. auf jeden Fall deutlich produktiver wird in der NFL als der Sohn des Rices.
Sehr gut. Walle, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss, Walle. Ah, okay. Sagst du nicht nochmal Tschüss?
Tschüss. So.